Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Als Freigelassener verkleidet, hält ein Kaiser die Hand eines sterbenden Fremden im Seuchenviertel und spürt, was 1000 Bücher über menschliche Verbundenheit ihn nicht lehren konnten.
Der Geruch erreicht uns, bevor wir die Scheiterhaufen sehen. Nicht der süße Weihrauch von Antoninus' Bestattung vor 5 Jahren, sondern etwas Roheres. Fleisch und Asche und jene besondere Süße der Verwesung, die kein Feuer verbergen kann. Ich gehe, wohin meine Berater mir zu gehen verboten haben, gekleidet in die schlichte Tunika eines Freigelassenen. Meine Wachen folgen in einem Abstand, der weder dem Schutz noch dem Anstand dient. Galen hält meinen Schritt, seine Arzttasche schwer an seiner Hüfte, sein Schweigen schwerer noch. Entlang des Tiber hängt der Rauch in Säulen, zu zahlreich zum Zählen. Der Geruch legt sich auf meine Kehle, füllt meine Lungen, wird untrennbar von der Luft selbst. Cäsar, sagt Galen leise, dieses Viertel ist der Tod selbst, die Seuche. Was kümmert es die Seuche, ob ich Kaiser oder Freigelassener bin? Die Worte kommen schärfer heraus, als ich beabsichtigte. Sie nimmt uns alle auf dieselbe Weise. Genau deshalb solltet ihr nicht hier sein. Und genau deshalb muss ich. Ein Karren passiert uns, beladen mit Leichen. Der Fuhrmann blickt nicht auf. Warum sollte er? 2 Männer in schlichter Kleidung, gehend, wo kein Vernünftiger gehen würde, wir sind nichts für ihn. Seine Welt hat sich verengt auf den Raum zwischen den Toten und den Flammen. Ich folge ihm zum Fluss. Die Leichen sind in Reihen sortiert. Dies fällt mir zuerst auf. Selbst hier besteht Roms ordnender Instinkt fort. Bürger auf der einen Seite, gekennzeichnet durch Fragmente von Togen. Zu beschmutzt zum Bewahren. Fremde und Sklaven auf der anderen, unterschieden durch das Fehlen solcher Zeichen. Selbst im Tod halten die Kategorien. Eine Frau sitzt neben einer der Bürgerleichen. Ihr Gatte, denke ich, nach der Art, wie ihre Hand auf seiner Brust ruht. Sie ist jenseits des Weinens. Ihr Gesicht hat den ausgehöhlten Ausdruck einer Trauer, die sich erschöpft hat. Er war ein Magistrat, sagt sie, als ich neben ihr niederknie. Ein guter Mann. Er diente der Stadt 30 Jahre lang. Wie war sein Name? Quintus. Quintus Aurelius Bassus. Ihre Augen sind irgendwo jenseits der Gegenwart fixiert. Er hatte Angst am Ende. Er, der Verbrecher, mit solcher Gewissheit richtete. Er hatte Angst wie ein Kind. Wie ein Kind. Ich denke an Domitia, wie sie starb, ihre kleinen Hände nach nichts greifend, das Fieber alles entkleidend, außer dem tierischen Willen zu leben. Ein Magistrat, der Roms Fälle richtete. Ein Säugling, der nichts von Fällen wusste. Dieselbe Angst, dasselbe Ende. Er diente gut, sage ich. Es hat ihn nicht gerettet. Nein, nichts tut das. Die Frau fragt nicht, wer ich bin. Sie hat aufgehört, sich um solche Dinge zu sorgen. Die Kategorien, die ihr Leben strukturierten, Bürgerin, Gattin eines Magistraten, Ehefrau, lösen sich auf in der Hitze der Scheiterhaufen. Ich erhebe mich und bewege mich zu den nächsten Reihen. Die fremden Toten liegen näher am Fluss. Syrer zumeist, Kaufleute und ihre Familien, die den Legionen vom Partherfeldzug zurückfolgten. Ihr Sterben ist identisch mit dem römischen Sterben, doch ihre Einäscherung kommt langsamer. Weniger Hände, sie zu versorgen. Geringere Dringlichkeit. Ein Mann lebt noch. Er liegt auf einer Matte neben einer bröckelnden Mauer, seine Haut gezeichnet von den Pusteln, die Galen mit ärztlicher Genauigkeit beschrieben hat. Seine Augen sind offen, aber ohne Fokus. Seine Lippen bewegen sich in etwas, das Gebet sein könnte. Eine Sprache, die ich nicht erkenne. Aramäisch vielleicht. Oder irgendein syrischer Dialekt, mitgebracht von einer Heimat, die er nie wieder sehen wird. Ich bewege mich auf ihn zu, bevor Galen widersprechen kann. Cäsar, bleib zurück, wenn ihr es vorzieht. Ich werde es nicht. Ich knie nieder. Der Boden ist warm unter mir, erhitzt durch die Nähe zu den Scheiterhaufen. Seine Augen wenden sich mir zu, ohne Erkennen. Warum sollte er mich erkennen? Ich bin ein Fremder in schlichter Kleidung. Ich könnte jeder sein. Und dann streckt sich seine Hand aus. Sie findet mein Handgelenk oder ich finde seins. Ich kann nicht sagen, welches. Sein Griff ist schwach, aber beharrlich. Der Griff eines Mannes, der etwas zum Festhalten braucht, weil alles andere genommen wurde. Seine Finger sind heiß gegen meine Haut, rau von den Schwielen der Kaufmannsarbeit. Hände, die einst Korn maßen, Münzen zählten, Kamele auf der Straße von Damaskus beruhigten. Die Hitze seines Fiebers dringt in mich ein. Die Rauheit seiner Handfläche presst sich gegen meine. Und in dieser Berührung wird etwas, das ich seit 30 Jahren weiß, wahr. Ich blicke in seine Augen, glasig, verloren in der Ferne des Fiebers. Und ich sehe die Augen meiner Tochter, Domitia, kaum mehr als neugeboren noch, kämpfend um Atem, den sie nicht behalten würde, derselbe Wille zu leben, dieselbe Würde, die sich nicht als Würde kennt, weil sie keine Alternative hat. Dieser Mann hat nichts. Er ist fern von zu Hause, sterbend unter Fremden, unfähig, eine Sprache zu sprechen, die hier irgendjemand versteht. Seine Bürgerpapiere bedeuten jetzt nichts. Seine Kaufmannsgewinne sind bedeutungslos. Und doch, die Worte steigen auf von irgendwo unterhalb des Denkens, aus dem Garten meines Großvaters, wo Diognetus zuerst vom Logos sprach, von jeder Prüfung der Eindrücke seither. Ich sehe jetzt, dass das, was einen Menschen wahrhaft mit allen anderen verbindet, nicht Blut oder Geburtsort ist, sondern der denkende Teil, den wir teilen. Seine vernunftbegabte Seele ist der meinen wesensgleich. Das Vermögen, das fürchtet, das hofft, das nach Trost greift im Dunkeln. Es ist dasselbe Vermögen, das ich nutze, um meine Eindrücke zu prüfen, um Rom zu regieren. Nicht ähnlich, nicht analog, dasselbe. Wir gehören derselben Stadt an, nicht Rom, nicht Syrien, dem Kosmos, der uns beide enthält. Sein Griff verstärkt sich, dann lockert er sich. Seine Augen schließen sich. Doch ich lasse seine Hand nicht los. Galen. Der Arzt bewegt sich näher, sein Zögern sichtbar. Dieser Mann wird dieselbe Fürsorge erhalten wie jeder Bürger. Cäsar, die Mittel sind für alle, die ihrer bedürfen. Meine Stimme ist fest, obwohl meine Hand zittert, wo sein Griff schwächer geworden ist. Dies ist kein Gefühl, es ist Vernunft. Er hat Anteil am selben Logos, der alle Dinge ordnet. Sein Leiden ist nicht geringer, weil seine Papiere fremd sind. Galen sagt nichts, aber er kniet neben mir nieder und beginnt, den Mann mit derselben Aufmerksamkeit zu untersuchen, die er jedem Patienten im Palast selbst widmen würde. Der Ruf der Wachen erreicht uns, bevor wir sehen, was ihn ausgelöst hat. Halt! Lasst fallen, was ihr tragt! Um die Ecke eines Lagerhauses kauern drei Gestalten über einem Körper, die Leiche einer Frau, ihre Finger von Ringen entblößt, ihre Tunika zerrissen, wo jemand nach verborgenen Münzen gesucht hat. Die Plünderer sind jung, kaum Männer. Ihre Augen zeigen jene besondere Verzweiflung derer, die aufgehört haben, an morgen zu denken. Einer von ihnen hält noch ein bronzenes Armband. Meine Wachen schließen von beiden Seiten auf. Der ältere Wächter erwartet mein Wort, die Hand am Schwertgriff. Ich blicke auf die Plünderer und fühle den Zorn aufsteigen. Sie haben die Toten geschändet. Die Frau, deren Ringe sie stahlen, verdiente Besseres, als beraubt zu werden, bevor ihr Körper kalt wurde. Und dann, weil die Übung jetzt in mir ist, bis in die Knochen nach Jahrzehnten, prüfe ich den Eindruck. Was sehe ich wirklich? Drei junge Männer, dünn, hungernd, wahrscheinlich. Die Seuche hat die Nahrungsversorgung gestört und jene, die Tagelohn arbeiteten, finden jetzt keine Arbeit. Sie erwachten nicht mit dem Plan, die Toten zu berauben. Sie erwachten verzweifelt und Verzweiflung führte sie hierher. Sie glauben, dass gestohlene Münzen sie retten werden. Sie irren nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit. Derselben Unwissenheit, die mich erfüllte, als ich über Frontos Kritik wütete, als ich brennende Briefe an einen Verräter schrieb, bevor Rusticus mich lehrte, das Feuer zu prüfen. »Lasst sie frei!« Der Wächter zögert. »Cäsar?« »Sie sind unwissend, nicht böse. Sie verstehen nicht, was sie getan haben. Ich wende mich an die Plünderer. Ihr habt den Toten genommen, was ihren Familien gehört. Dies ist falsch, nicht weil Roms Gesetz es verbietet, sondern weil jene, die ihr beraubtet, eure Verwandten sind. Sie litten, wie ihr leidet. Sie starben, wie ihr sterben könntet. Wenn ihr sie ihrer Besitztümer entkleidet, verleugnet ihr, was uns zu Menschen macht, dass wir zueinander gehören. Der, der das Armband hält, lässt es fallen. Das Geräusch ist klein gegen das Tosen der Scheiterhaufen. Geht, findet ehrliche Arbeit, wenn ihr könnt. Und erinnert euch, dass die Frau, die ihr beraubtet, am Ende nach Trost griff, so wie ihr jetzt danach greift. Ihr seid nicht verschieden von ihr. Ihr seid nicht verschieden von mir. Sie gehen. Meine Wachen schauen verwirrt zu. So reagieren Kaiser nicht auf Diebstahl. Der Rauch steigt weiter auf. Ich habe jetzt die Länge des Viertels durchschritten, vorbei an den sortierten Toten, den Sterbenden, den Verzweifelten. Meine Hand fühlt noch immer den Griff des Syrers. In 30 Jahren des Studiums der Philosophie habe ich die Argumente für den Kosmopolitismus 100-mal gelesen. Alle Menschen teilen den Logos, daher sind alle Menschen verwandt. Daher folgt ethische Behandlung aus Vernunft, nicht aus Gefühl. Das Argument ist klar, unanfechtbar. Aber ich habe es nie in meinem Körper gefühlt bis heute. Das Fieber liest keinen Epiktet. Es nimmt, wen immer es berührt, ungeachtet der Weisheit oder Tugend. Philosophie kann die Scheiterhaufen nicht am Brennen hindern, aber ich kann wählen, wie ich dem begegne, wie ich regiere, während der Tod durch meine Stadt wütet. Am Rand des Viertels wartet Vibius Gallus mit Schreibtafeln, Listen, Zuteilungen, das Räderwerk der Maßnahmen. Caesar, die Frage der fremden Opfer. Die Zuweisung aus der Staatskasse wird nicht zwischen Bürger und Fremdem unterscheiden, aber die Mittel sind begrenzt, ich weiß. Ich drehe den Ring meines Großvaters, denselben Ring, den ich vor jeder bedeutsamen Entscheidung gedreht habe, seit Antoninus mich lehrte zu fragen, ist dies weise, ist dies gerecht, ist dies tapfer, ist dies maßvoll? Dies ist alle vier. Verteilt nach Bedürfnis, nicht nach Herkunft. Der syrische Kaufmann, der am Fieber stirbt, ist nicht weniger Mensch als der römische Magistrat, der neben ihm starb. Sie teilen dieselbe vernunftbegabte Natur. Ihr Leiden erhebt denselben Anspruch an uns. Der Griffel des Verwalters schwebt. Dies ist ohne Beispiel, Caesar. Die Wahrheit war hier, bevor Rom existierte. Wir lernen nur jetzt, nach ihr zu handeln. Ich überlasse ihn seinen Listen. Die Sonne ist über Mittag hinaus und Pflichten warten anderswo. Der Senat, die Räte, das Räderwerk des Reiches, das von mir erwartet, zu unterscheiden, zu ordnen, Römer über alle anderen zu stellen. Aber ich trage etwas zurück aus dem Seuchenviertel. Nicht eine Lektion, die ich lernte. Ich kannte die Worte, bevor ich dorthin ging. Etwas Schwereres. Das Gewicht der Hand eines Fremden in meiner. Den Geruch geteilter Sterblichkeit in meinen Lungen. Diognetus lehrte mich im Garten meines Großvaters, dass der Logos, der durch alle Dinge fließt, derselbe Logos ist, der mir erlaubt, zu hinterfragen und zu prüfen. Die Zypressen, die sich im Wind neigen. Die Sterne, die ihre Bahnen halten. Das Vernunftvermögen in jedem Menschen. Heute berührte ich diese Wahrheit mit meinen Händen. Wir sind verwandt, wir alle. Nicht durch Blut oder Geburt, sondern durch den göttlichen Anteil, den wir teilen. Ich wusste dies vor heute. Heute lernte ich es. Beides ist wahr. Das Wissen, das in den Körper eingeht, wird zu dem, was du bist. Ich werde entsprechend regieren.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.